Herzlich willkommen, liebe Fans des politischen Pausenpodcasts, zu einer neuen Folge. Heute zu Gast Marcel Lewandowski. Er ist Politikwissenschaftler und einer der renommiertesten Populismusforscher in Deutschland. Und er hat ein neues Buch geschrieben, Was Populisten wollen, wie sie die Gesellschaft herausfordern und wie man ihnen begegnen sollte. Erschienen im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Schön, dass wir heute über das Thema sprechen. Und du, man muss sagen, wieder zu Gast bist, denn du warst auch schon mein Gast in der ersten Folge des politischen Pausenpodcasts vor fast 2 Jahren, vor 1 Jahr und 8 Monaten oder so.
So ist es. Ich komme immer gerne. Danke für die Einladung.
Ja, damals haben wir über Begriffe gesprochen. Heute sollten wir damit auch einleiten, denn so habe ich gelernt von dir, aber natürlich auch als Politikwissenschaftlerin, man sollte erstmal klären, worüber man eigentlich spricht, wenn es bei uns über Rechtspopulismus in diesem Podcast geht. Dann lass uns doch vielleicht noch mal ganz kurz klären und vor allem auch abgrenzen, was es da ansonsten für verwandte Begriffe gibt. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz einordnen, bevor wir dann zu deinem Buch und den Hintergrund und die Inhalte kommen. Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus. Wie differenziert man, wie hält man diese Begriffe auseinander?
Ja, ganz so einfach ist das natürlich nicht und die Begriffe werden ja auch gerne mal synonym verwendet, zumindest außerhalb der Politikwissenschaft, aber auch intern. Es gibt ein interessantes Buch von Cass Mörde von 2007, eigentlich so einer der wichtigsten Forscher auf dem Feld, The Populist Radical Right in Europe, und der hat über 20 verschiedene Begriffe identifiziert, die in der Forschung verwendet wurden für ein und dieselbe Parteienfamilie, die wir heute rechtspopulistisch nennen. Also so ganz klar war das lange Zeit nicht. Und heute ist es schon so, dass ich sagen würde, der präziseste Begriff ist eigentlich der, den wir in der angelsächsischen Forschung verwenden, nämlich Populist Radical Right, also populistische, radikale Rechte, weil man beim Begriff Rechtspopulismus das Radikale gerne mal vergisst und denkt, ja, was ist ja was anderes als Rechtsradikalismus. Nein, Rechtspopulismus ist ein Rechtsradikalismus, der populistisch auftritt. Und nach diesem Intro ganz kurz erklärt, was jetzt die Unterschiede sind. Erstmal heißt Populismus jede Form von Politik oder politischer Ideologie in einem weitesten Sinne, die auf der einen Seite ein wahres Volk ansprechen will und sich zu seinem Sprachrohr macht, also sagt, das wahre Volk hat einen Willen, es verkörpert die Moral und ideelle Grundlage dessen, was unser Land ausmacht. Das ist diese Volkszentriertheit. Und die auf der anderen Seite sich gegen die politischen Eliten wendet, die genau wie das Volk selbst als homogene Klasse gesehen werden, also die da oben. Und denen wird, wenn gleich das Volk gut und moralisch auf der richtigen Seite steht, unterstellt, dass sie eigeninteressiert, korrupt und insgesamt nicht legitimiert werden, den Volkswillen zu vertreten. Das behaupten nämlich nur die Populisten von sich selbst. Der Unterschied zwischen Radikalismus und Extremismus ist grundsätzlich der, dass, und da würde ich mich auch wiederum Cass Mörde anschließen, dass Radikalismus Teilen der demokratischen, liberaldemokratischen Verfassung widerspricht, also beispielsweise der Gewaltenteilung oder dergleichen, und Extremismus will sie gänzlich abschaffen zugunsten eines anderen politischen Systems. Deshalb wäre der Faschismus beispielsweise eine extremistische Ideologie, wohingegen der Rechtsradikalismus oder dann auch der Rechtspopulismus, da steckt der Radikalismus ja drin, eine radikale Ideologie ist, weil er in der Konsequenz liberaldemokratischen Institutionen widerspricht.
Jetzt muss man sagen, du hast es gerade gesagt, Systemsturz, Systemwandel als Ziel des Extremismus, und trotzdem ist es ja nicht gesagt, dass Rechtspopulisten nicht auch vielleicht in Teilen Extremisten in ihren Reihen haben. Bei der AfD beispielsweise haben wir das ja sicherlich noch mal unterschiedlich zwischen Ost und West oder einzelnen Verbänden, wie sie auftreten und was sie vielleicht auch als Zielsetzung haben. Kommen wir mal tatsächlich zu deinem Buch. Du hast es ja, was Populisten wollen. Also du hast es nicht, was Extremisten wollen. Du beginnst also eigentlich ja erstmal bei den Radical Right, wie du es gerade im Englisch formuliert hast. Als Kernaussage deines Buches und vielleicht an dieser Stelle auch bemerkt, ich finde die Zwischenüberschriften schon großartig gewählt, kann ich an die Hörerinnen und Hörern, die das Buch noch nicht kennen, wirklich wärmstens empfehlen, weil da schon so viel drinsteckt als Frage und Antwort zugleich. Aber kommen wir mal zu den Kernaussagen des Buches. Ich habe es so, lese es so, dass es Antworten gibt auf die Frage, wo kommt eigentlich das Phänomen Populismus, Rechtspopulismus her? Warum haben Rechtspopulisten eigentlich, ja, man könnte sagen, nicht nur in Deutschland und in Europa oder in der Europäischen Union in Europa, sondern in eigentlich weltweit aktuell so viel Erfolg? Und auf Seite 34 beispielsweise sagst du, wenn Populisten die Demokratie ins Spiel bringen, zeichnen sie oft ein düsteres Szenario des Niedergangs. Du sprichst an anderer Stelle von dem Gefühl der Hilflosigkeit als ein Hintergrund oder als ein Ausgangspunkt, warum Populisten erfolgreich sind. Und was ich richtig stark finde, ist die Beobachtung, das ist vielleicht die Kernaussage, da können wir gleich drüber diskutieren, dass es ein Irrtum sei, zu glauben, dass Rechtspopulisten die Demokratie ablehnten. Die meisten halten sich selbst eher für die wahren Demokraten, die schweigende Mehrheit, die sich der Elite entgegenstellen müssen. Das ist ja eigentlich auch schon der Definition immanent, aber du sagst es hier noch mal ganz explizit an einer Stelle im Buch. Verstehe ich dich da richtig mit der Kernaussage?
Ja, schon, auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann das ganz gut nochmal über eine Abgrenzung nachvollziehen. Gerne wird ja für die AfD von manchen auch der Begriff faschistisch verwendet. Man muss dazu sagen, du hast das gerade auch völlig richtig gesagt, die AfD hat faschistische Gruppierungen, Netzwerke, Individuen in ihren Reihen. Aber wenn wir jetzt als Empirikerinnen, Empiriker draufschauen, was macht die Partei aus, programmatisch, was ihre Reden anbetrifft und so weiter, dann sieht man, okay, insgesamt ist das, was wir da sehen, rechtspopulistisch, aber es ist eine Partei, die auch Faschisten in ihren Reihen hat. Gut, das gesagt. Ich glaube, man muss sich vor Augen halten, und das wird meines Erachtens in der öffentlichen Debatte oft auch unterschätzt, dass der Populismus ein Kind der Demokratie ist. Und der Populismus ist genauer gesagt ein Kind der Krisen von Demokratie. Der Faschismus hingegen ist offen antidemokratisch. Historisch betrachtet, der Faschismus ist ja entstanden in der Zwischenkriegszeit, hat natürlich auch geistige, ideengeschichtliche Vorläufer als Alternative zur bürgerlichen und zur liberalen Demokratie, die sich in vielen Ländern etablierte. In Österreich mit dem Austrofaschismus, in Deutschland mit dem Nationalsozialismus, in Italien mit dem originären Faschismus, wenn man so will. Und der Faschismus hat von sich selber immer gesagt, die Demokratie ist dekadent, das Modell Demokratie funktioniert nicht, und bei jeder Krise hat man sozusagen der Demokratie als solches die Schuld gegeben. Die Populisten von heute, die geben in der Regel nicht der Demokratie als solches die Schuld, sondern den Eliten, die die Demokratie kaputt gemacht hätten. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist so eine Art Taschenspielertrick. Das ist so eine Art Rattenfänger von Hameln-Syndrom. Aber ich würde sagen, nein, wenn wir darauf schauen, wie Menschen auch mal so gesagt ticken, die diese Parteien wählen, dann muss man das, glaube ich, empirisch ernst nehmen, dass die wirklich von sich oftmals glauben, sie sind die Demokraten und die Faschisten, das sind die anderen. Also diese absurde Vorstellung, dass die Grünen faschistisch seien, das glauben wirklich Menschen ernsthaft, die die AfD unterstützen. Und ich glaube, darüber sprechen wir zu wenig.
Ja, das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, denn du hast ja schon einiges über Populismus geschrieben und geforscht, und du hast jetzt gerade auch schon verschiedene Länder und die Entwicklungen in den verschiedenen Ländern angesprochen. Welche Trends kann man denn da ausmachen? Kann man das so? Kann man verschiedene Trends in Ländern ausmachen oder gar in Regionen der Welt? Weil dein Buch, und das finde ich eben auch das Spannende, bezieht sich ja zwar in weiten Teilen auf Deutschland, aber eben nicht nur, sondern es kommen ja sehr viele unterschiedliche Beispiele zum Tragen. Ländervergleiche kann man darüber auch anstellen. Levitsky und Sieblatt haben ein Buch vorgelegt, How Democracies Die. Da finde ich ein spannendes Argument, und da würde mich interessieren, wie deine Erkenntnisse dazu sprechen, dass sie gewissermaßen den Aufstieg von Rechtspopulisten in so einem Dreischritt erklären. Also sagen, zum Ersten werden Instanzen der politischen Kontrolle delegitimiert, also Gerichte beispielsweise, Bundesnachrichtendienste. Zweitens werden Medien und auch die politische Opposition oder politische Feinde versucht zu neutralisieren. Und drittens dann werden Sprache, Diskurse verändert, Gewalt wird etabliert oder zumindest als ein mögliches Mittel angesehen. Und es wird zu einem Umsturz aufgerufen. Und man merkt es schon, Sie haben es am US-amerikanischen Beispiel mit Blick auf die Amtszeit von Donald Trump entwickelt, diese Argumentation, und sagen dann am Ende, der Ausweg kann nur ein parteiübergreifender Konsens sein. Ein bisschen lese ich es bei dir auch so, indem du ganz am Ende sagst, Pluralismus ist das, was wir brauchen, wobei das ja noch mal ein bisschen was anderes ist als parteiübergreifender Konsens, aber vielleicht kannst du das selber noch mal einordnen angesichts dieses Werks von Sieblatt und Levitsky.
Also ich würde das Buch auch jedem und jeder ans Herz legen, denn das ist ein, wie ich finde, großartiges Buch, das nachvollzieht, wie nicht nur Populisten, sondern allgemein Autoritäre an die Macht kommen. Und der Clou bei Seibert und Levitsky ist ja, dass sie sagen, das sind keine Revolutionen, die vonstatten gehen. Das ist A, schrittweise, du hast das gerade nachvollzogen, und B, sagen sie ja auch, was dort passiert, ist etwas, wo die etablierten Eliten der Politik mitmachen. Ja, also nicht umsonst, und da würde ich auch mitgehen, sagen sie ja ein Stück weit, es kommt vor allem auf die Konservativen an, denn oftmals sind es die Konservativen, die dann versuchen einzuhegen oder eben auch nicht, vielleicht wollen sie auch nur tatsächlich dann an der Machtübernahme beteiligt sein, und dann kommt es eben dann im Anschluss auch zur Erosion der Demokratie. Deutschland ist da wohl das beste Beispiel, 1932, 33. Ich glaube, das, was ich im Buch so ein bisschen versuche, auch am Ende zu zeigen, ist, man hat jetzt gerade in so eine Strategiedebatte in Deutschland, aber auch anderswo, die sieht ungefähr so aus, dass man sagt, das sind Protestparteien, und man muss jetzt sozusagen kurzfristig nur gucken, wo stehen deren Wählerinnen und Wähler. Und wenn man da denen so ein Stück weit entgegengeht, dann klappt das schon wieder. Und das ist etwas wiederum, was ich vor allem bei Konservativen sehe, teilweise aber auch bei Sozialdemokraten, muss man sagen, nämlich diese Vorstellung, man muss sozusagen in der Migrationspolitik besonders jetzt mal nach rechts gehen, Stichwort Dänemark, und dann kriegt man die Leute schon wieder und dann hat sich das Problem eigentlich erledigt. Wir sehen aber in einigen jetzt Studien, manchen habe ich selber mitgewirkt, andere sind von anderen Kollegen, Werner Krause et al. Haben ein schönes Paper dazu geschrieben, das Accommodation Work heißt es, glaube ich. Und da sieht man, dass wenn die konservativen Parteien in der Gesellschaftspolitik, also in der Migrationspolitik, vor allem rechte Positionen übernehmen, dann führt das nicht dazu, en gros, dass die Rechtspopulisten Stimmen verlieren, sondern entweder passiert nichts oder sie gewinnen sogar noch Stimmen. Und das finde ich eigentlich recht plausibel, denn man stelle sich jetzt mal vor, man wähle die AfD oder die FPÖ oder eine andere Partei, völlig egal, man wähle die AfD, weil man mit der Asylpolitik wirklich Riesenprobleme hat. Man will wirklich eine ganz harsche Asylpolitik. Und dann wählt man die und plötzlich sagt der Vorsitzende der konservativen Partei, spricht dann von kleinen Paschas und spricht davon, dass Asylbewerber leichter beim Zahnarzttermine bekommen als Deutsche. Es ist ja nun nicht ganz plausibel, dass diese Person, die die AfD wegen der Asylpolitik wählt, dann nach dem Hören des Radiobeitrags, in dem das gesagt wurde, sagt, ich glaube, ich wähle jetzt wieder Union. Das halte ich nicht für plausibel, sondern ich glaube tatsächlich, was wir hier eher sehen, ist eine Bestätigung der eigenen Haltung. Das ist ja auch psychologisch viel nachvollziehbar, ja. Also, dass man sagt, na, wenn es selbst der Vorsitzende der konservativen Partei sagt, dann muss es ja wohl richtig sein. Also verfestigt man. Und was man nicht unterschätzen darf, ist auch, wenn andere Parteien so sprechen, nicht nur, dass sie über Migration sprechen, das ist ja die eine Sache, sondern auch, wie sie über Migration sprechen, dann verfestigt sich etwas im Diskurs, wovon dann am Ende wieder die Rechtspopulisten profitieren. Deshalb ist das, was ich bei mir im Buch am Ende auch bei der Zeichnung von Strategien mache, so die Überlegung, lasst uns mal wegkommen von dieser Vorstellung, man muss dann denen nur hinterherlaufen, sondern lasst uns schauen, was wir sonst noch haben. Und da ist, glaube ich, der erste Befund, kurzfristig diese Wählerinnen und Wähler wiederzugewinnen, wird sehr schwer, weil wir auch empirisch wissen, die sind sehr loyal gegenüber ihren jeweiligen Parteien. Und das andere ist, langfristig sollte es dann eher darum gehen zu sagen, wie schaffen wir es, dass unsere Institutionen eben nicht von den Rechtspopulisten unterwandert werden. Darauf scheint mir momentan ein weniger großer Fokus der Debatte zu liegen.
Ja, dem Letzten würde ich zustimmen, wobei wir ja schon auch Forschungen haben, die sich beispielsweise mit Gewerkschaften, mit Betriebsräten und Ähnlichem im politischen System auch wichtigen, wenn auch nicht vielleicht originär entscheidungsrelevanten politischen Institutionen beschäftigen. Ich würde gerne nochmal auf die sogenannte Brandmauer zu sprechen kommen, denn was du ja gerade gesagt hast, es sind sozusagen diskursive Argumente, sind auch inhaltliche Argumente, wie es immer heißt, man muss die Rechten inhaltlich stellen. Dieses Argument aus How Democracies Die, also dieses Schleichende, dass da sozusagen die Konservativen am Ende das Zünglein an der Waage sind, so hab ich auch so verstanden, dass es darum geht, dass man eben nicht mit Rechten paktiert. Das ist ja nichts anderes als die sogenannte Brandmauer. Die Linken sind ideologisch, inhaltlich so weit weg, dass sie es sowieso nicht tun, wäre da quasi der Gedanke. Und die Konservativen oder am rechten Rand des Parteienspektrums befindlichen Parteien, wer auch immer das dann in welchem politischen System oder in welchem Land ist, wären dann die, die am nahesten dran sind, könnte man sagen. Und da das Argument, wenn hier die Brandmauer steht, wenn also ganz klar ist, dass sie keinen Zentimeter mehr nach rechts gehen oder die Tür nicht öffnen, dann ist das der beste Schutz. Würdest du dem dann auch zustimmen?
Ja, absolut. Das nenne ich auch die Stunde der Pluralisten. Das hat ja diese Komponente, nämlich die, dass man sagt, wir einigen uns darauf als andere Parteien, dass wir mit den Rechtspopulisten in keiner Weise zusammengehen. Und das ist ja nun auch wirklich nicht neu. Also Anfang der 2000er gab es das ja in Mecklenburg-Vorpommern, den sogenannten Schweriner Weg, wo die Absprachen von der CDU bis zur PDS damals noch so weit gingen, dass man auch sagte, wir machen im Parlament nichts mit denen zusammen, wir einigen uns darauf, wer spricht, wenn damals die NPD irgendeinen Beitrag liefert. Das waren ja wirklich eine Brandmauer, die auch durchdekliniert wurde, bis in das Handeln im Parlament hinein. Und das ist etwas, was jetzt natürlich ein Stück weit, so würde ich sagen, erodiert ist. Wir sehen, dass die Union auf der Landesebene, in Thüringen beispielsweise, mit der AfD zusammenarbeitet, teilweise punktuell natürlich, aber dahinter steckt natürlich schon die Überlegung, ist das eine Option, die man ziehen kann? Und auf einer kommunikativen Ebene ist natürlich ein Problem, wenn man einerseits von der Brandmauer spricht und das hochhält und sagt, das sind Extremisten und dann verabschiedet man Gesetze mit denen zusammen. Dann funktioniert es natürlich irgendwann nicht mehr und dieser ganze Begriff der Brandmauer wird unglaubwürdig. Das ist das eine. Das andere, was aber aus meiner Sicht auch dazu gehört, ist, dass man nicht der Versuchung erliegen sollte, eine ähnliche Strategie im Umgang mit den anderen Parteien zu versuchen, wie die Rechtspopulisten selbst. Damit meine ich, das Brandmarken anderer Parteien als Feinde der Demokratie und als vermeintliche Gefahr für die individuelle Freiheit, Demokratie und so weiter. Der Begriff der Heizungsstasi für die Grünen stammt nicht von der AfD, der stammt von der CDU. Die Grünen zum Hauptfeind zu erklären. Da geht es nicht darum, dass man sagt, man grenzt sich hart voneinander ab. Aber wir müssen, glaube ich, schon sehen, dass in einer Atmosphäre, so will ich fast sagen, des politischen Wettbewerbs, der von den Rechtspopulisten mit genau diesen Talking Points herausgefordert wird, sich dann konservative, teils auch liberale Akteure hinstellen und diese Talking Points mehr oder weniger übernehmen. Das ist natürlich in mehrererlei Hinsicht schwierig. Und wenn man jetzt mal alle politisch-moralischen Bedenken beiseite lässt, dafür bin ich ja durchaus zu haben, dass man das nur aus einer strategischen Warte sieht, dann ist aber doch vor allem das Problem, dass wenn man auf diese Form der Polarisierung setzt, dann wird es ja irgendwann in komplizierten Konstellationen nach Wahlen schwer, irgendeine Koalition mit einer solchen Partei, die man vorher so gebrandmarkt, einzugehen. Und damit beschneidet man sich Optionen.
Ja, absolut. Das ist ja auch hat mit einer sachlichen Debatte dann im Prinzip auch nichts mehr zu tun. Man kann hart in der Sache sein. Die Frage ist aber eben, ob man an dieser Stelle solche Begrifflichkeiten dann wirklich wählen muss.
Genau.
Du hast es gerade gesagt, wie schwer es ist, bei bestimmten politischen Mehrheiten Konstellationen auszumachen. Noch komplizierter wird es auf der EU-Ebene, was mit den Parteienfamilien ja dann auch zu tun hat und den Parteien aus den unterschiedlichen Ländern, die sich finden müssen. Du hast auf Seite 83 in deinem Buch gesagt, das Demokratiedefizit der EU, das seit Jahrzehnten bemängelt wird, ist keine Erfindung der Populisten. Würde ich ausdrücklich zustimmen. Gleichwohl nutzt es ihnen aber oder es hat ihnen genutzt. Wir sehen es jetzt bei den Wahlen. das Demokratiedefizit und auch ja vielleicht das Gefühl der Ohnmacht, dass man gar nicht in den Ländern, dass die Bürgerinnen und Bürger gar nicht mitbestimmen können, gar nicht richtig nachvollziehen können, was eigentlich in Brüssel und Straßburg passiert. Das hat sicherlich auch zu Frust geführt, aber ich weiß nicht, ob das wirklich wahlentscheidend ist oder ob es nicht eine generelle Bewegung gerade ist, die eben sehr stark Richtung rechts oder in die Richtung rechts und Rechtspopulisten zeigt. Und da muss man ja dazu sagen, wenn wir jetzt in Deutschland nochmal bleiben, Maximilian Krah mit all den Skandalen, die da aufgedeckt wurden, nachgewiesen sind. Man könnte sagen, er wurde trotzdem gewählt oder wurde er vielleicht sogar genau deswegen gewählt?
Also zunächst mal zum ersten Punkt würde ich auch sagen, Euroskeptizismus oder auch die Ablehnung Europas, Feindlichkeit gegenüber der EU, das ist ein Bestandteil der rechtspopulistischen Ideologie, die von Parteien und Wählern geteilt wird. Deshalb würde ich sogar so weit gehen zu sagen, die Frage stellt sich überhaupt nicht. Also es ist, ob das eine nationale Protestwahl ist oder nicht, muss ich deshalb nicht stellen, weil wenn die Leute rechts wählen, dann gehört Euroskeptizismus und die Ablehnung der EU dazu. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, ich war nicht überrascht, dass die AfD noch so ein gutes Wahlergebnis eingefahren hat. Und auch hier würde ich sagen, die Leute kratzt das nicht, was Maximilian Krah dort gemacht hat oder nicht. Ich stelle das selber fest, das ist jetzt keine harte Empirie, sondern eher so eine Beobachtung auch aus sozialen Medien, dass da, wo das aufkommt und besprochen wird, die Leute, die die AfD unterstützen oder sich dazu bekennen oder erkennbar in diese Richtung gehen, die kommentieren dann entweder, dass es gelogen ist, also dass das ein Komplott der etablierten Parteien gegen die AfD ist, oder aber sie kommentieren, dass die anderen mindestens genauso schlimm ist und dass alles ja übertrieben sei und aufgebauscht würde. Und die anderen wären aber korrupt und es sei ja doch wohl normal, dass man sich mit allen, mit Staaten versucht gut zu halten. Also ich habe auch schon gelesen, dass sozusagen seine Russland-Verbindungen ein Zeichen guter Diplomatie seien. Das ist etwas, bei dem wir sehen, Menschen, die diese Parteien wählen, die haben auch ein anderes Skandalempfinden. Die kommen nicht aus dieser gleichen Baseline wie wir mit Blick auf das, was sie für satisfaktionsfähig oder nicht mehr satisfaktionsfähig halten. Die Sozialpsychologin Pia Lamberti hat in einem Beitrag mal auf ein Phänomen hingewiesen, das nennt sich Blue Lies. Das bedeutet, dass man die Lügen der eigenen Leute als harmloser empfindet als die der anderen. Das ist bei der AfD der Fall und ein ganz ähnliches Phänomen bei den Evangelikalen, die Donald Trump unterstützen. Der Mann ist ja nun kein Ausweis eines christlichen Lebensstils, aber er ist einer von uns. Er tut etwas für uns. Er ist uns näher als der andere, als der devote Katholik, der gläubige Katholik Joe Biden. Ja, und das ist etwas, was wir, glaube ich, nicht unterschätzen dürfen. Also diese Hoffnung, dass durch Skandale sich so eine Partei entzaubert, die teile ich auch schon lange nicht mehr.
Jetzt muss ich aber doch noch mal auf die EU-Wahl zu sprechen kommen, was mich schon ein klein bisschen erschreckt hat, wenn auch nicht so richtig überrascht. Ist das Wahlverhalten der 16- bis 24-jährigen Wählerinnen und Wähler, die ja eben auch zu einem großen Teil AfD gewählt haben, wenn man auf das deutsche Ergebnis blickt. Man erklärt das durchaus über die politische Sozialisation über TikTok, wo die AfD extrem stark ist und wenn man algorithmisch zu erklären in den Bubbles drin ist, dann bleibt man im Zweifel auch drin, übernimmt die Sprache, übernimmt im Zweifel sogar das Gedankengut oder man macht sich vielleicht keine Gedanken. Ich selber würde als Nicht-Wahlforscherin auch sagen, politisches Wissen ist unterentwickelt. Auch das spielt vielleicht nochmal eine Rolle, vielleicht auch in dem Alter, aber da gibt es auch Politikwissenschaftler, die dem vehement widersprechen, dass man eben doch noch nicht die Reife hat, darüber nachzudenken, dass diese Wahlentscheidung vielleicht eine knallharte Konsequenz hat, wenn wir so an den Brexit damals denken. Da hat auch die junge Generation stark mitentschieden, indem sie nicht zur Wahl gegangen ist. Ist ein ganz anders gelagertes Thema und vielleicht im Kern aber doch ein bisschen ähnlich, was die Gedankenlosigkeit betrifft. Ist kein Vorwurf, sondern sind alles Erklärungsversuche. Fallen dir da noch weitere zu ein? Wie erklärst du das, dass so viele Junge vor allem die AfD gewählt haben in Deutschland?
Also ich würde sagen, dass das Phänomen ist eines, das wir in einem Aufsatz gesehen haben von Vohr und Munk vor einigen Jahren, oder zwei Aufsätzen eher, Und der ist auch kritisiert worden. Es gibt aber neuere Befunde, die in eine etwas ähnliche Richtung gehen, nämlich die, dass diese Idee, also diese Vorstellung, dass man es wichtig findet, in der Demokratie zu leben, die ist in jüngeren Kohorten viel geringer ausgeprägt als in älteren Kohorten. Ne? Bei älteren Kohorten, wenn man es auf Deutschland blickt, kann man auch sagen, das hat auch viel mit der Kriegserfahrung zu tun, die in älteren Kohorten noch präsenter ist als in jüngeren. Aber wir sehen das auf jeden Fall und wir sehen auch, auch unabhängig vom Alter, das gibt es eine Studie von Michael Jankowski und mir, dass Menschen häufiger bereit sind, tatsächlich auch für einen illiberalen Politiker zu stimmen, solange der ihnen in der Frage, die für sie wichtig ist, Sozialstaat, Wirtschaft, Umwelt, ist erstmal völlig egal, Migration, näher steht als jemand, der liberal eingestellt ist mit Blick auf die Demokratie. Und ich glaube, dass zusammengenommen wir schon hier so ein Phänomen der Gleichgültigkeit gegenüber Demokratie haben, also eine Indifferentheit. Und TikTok, glaube ich, ist problematisch mit Sicherheit, aber da kommen verschiedene Dinge zusammen. Das eine ist tatsächlich, dass ich glaube, dass diese Indifferenz einen fruchtbaren Boden bildet, dafür solche Inhalte auf TikTok aufzunehmen, auch mit der AfD okay zu sein, das Problem überhaupt nicht zu sehen. Das, glaube ich, ist bei der jungen Generation ein bisschen stärker als bei der Elterngeneration. Die schreckt nicht sofort zurück, wenn der Maximilian Krah sagt, als junger Mann musste rechts sein, ja, sondern das findet man vielleicht schrullig, aber man hat nicht diese Reflexe, die wir noch in den 90ern hatten, dass man sagt, wir wissen, woher das kommt. So. Das andere ist, dass ich glaube, wir haben hier eine, da würde ich dir, glaube ich, auf jeden Fall zustimmen, es ist ein Problem der politischen Bildung. Wann immer ich einen Vortrag dazu halte, sage ich auch irgendwann, das ist ein Problem der politischen Bildung. Alle nicken, das ist fast schon so ein Sonntagswort. Ja, das ist auch wir brauchen mehr politische Bildung. Jawohl, Applaus. Aber man muss ja, glaube ich, schon sagen, es stimmt schon. Also wenn wir Demokratie lernen, indem wir in Sozialwissenschaft 2 Stunden die Woche vielleicht mal darüber reden, wenn wir nicht gerade über was anderes sprechen, dann lernen wir Demokratie nicht. Und ich glaube wirklich, dass Demokratielernen etwas ist, das geschehen muss von der Wiege bis zur Bahre. Weil Demokratie heißt ja nicht nur zu wissen, was der Bundestag ist und wie man den wählt. Demokratie heißt ja einfach auch auszuhalten, dass die eigene politische Vorstellung vielleicht mal Realität wird, aber das dauert noch 15 Jahre, weil es eine Demokratie ist. Und ich glaube, das wird aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung, Beobachtung, ich lasse mich gerne widerlegen, es wird viel zu wenig vermittelt. Und das ist etwas, was man eigentlich auch nicht nur kognitiv, sondern wirklich auch auf anderen psychischen Ebenen mit sich tragen muss, als jemand, der in der Demokratie aktiv sein will.
Ja, ich kann das nicht widerlegen, will das nicht widerlegen, sondern kann das eigentlich nur bestätigen aus den eigenen Forschungen, die wir ja auch in Duisburg-Essen dazu machen. Jetzt hat das alles aber Konsequenzen. Und da würde ich vielleicht gerne noch mal drauf zu sprechen kommen. Ein paar Zahlen, nicht nur die Veränderung von Sprache, sondern auch die Anzahl der politisch motivierten Straf- und Gewalttaten, die mit rechtsextremistischem Hintergrund in Deutschland verübt werden, nehmen deutlich zu. Einfache Zahl 2010 im Unterschied zu 2022, auch schon wieder 2 Jahre her, knapp 16.000 zu knapp 21.000, also rechte Straftaten. Jetzt haben wir gesagt, wir sprechen vor allem über Populismus. Hier geht es jetzt um rechtsextremistischen Hintergrund. Aber wir haben auch gesagt, vielleicht hängt das ja auch miteinander zusammen oder das eine wird vielleicht zum anderen. Das ist eine erschreckende Zahl, so ein Anstieg. Jetzt nehme ich das so wahr, dass ganz gerne auch wiederum von den Rechten umgedeutet wird. Also es ist eigentlich so, dass die ausländischen Mitbürger gerne kriminalisiert werden. Wird das dann gerechtfertigt wie so eine Gegenbewegung? Oder ist das ein neues Selbstbewusstsein, was wir da auch erleben, dass die Rechten sozusagen es selbst in die Hand nehmen auf der Straße? Ist es vielleicht sogar Gewalt als ein Selbstverständnis? Ich weiß, dass du an einer Stelle, Seite 167 im Buch sagst, populistische Anführer wie Donald Trump oder Jair Bolsonaro, die sich als Heilsbringer inszenieren, vermitteln eine generelle Bereitschaft zur Gewalt. Das passt ganz gut dazu, oder?
Ja, also da würde ich, glaube ich, auch wieder ein Stück weit bei Lewitzki und Seiblert enden, die ja auch sagen, irgendwann kommt es eben zu diesem Umsturz, Und Versuche dieses Umsturzes gab es ja in den USA 2021, und es gab sie in Brasilien. Ja, also das wurde ja auch von langer Hand vorbereitet durch eine Kommunikation, die darauf abstellte, dass die Wahlen nicht legitim seien. So, und dass der andere ein Usurpator sei. Also derjenige, der die Wahl gewonnen hat, sei es jetzt Lula da Silva oder sei es Joe Biden in den USA. Aber was mich interessiert auch im Buch ist das, was ist eigentlich, auf welcher Grundlage findet das eigentlich statt? Weil die Menschen könnten ja auch sagen, ja, nee, jetzt wollen wir keine schlechten Verlierer sein. Tun sie aber nicht, sondern da gehen Menschen hin und entweder es entlädt sich in kollektiver Gewalt oder aber, was wir jetzt sehen, dass es individuelle Formen der Gewalt gibt. Und ich glaube, dass wir auf der Seite der Rechtspopulisten eine Legitimierungskommunikation in diese Richtung sehen, die sich dann auch in sozialen Netzwerken, vor allem Telegram, ja, aber auch in Facebook-Gruppen fortsetzt, wo solche Gewaltfantasien auch ventiliert werden, seien es Kollektive, wo man darüber fantasiert, dass die Politiker alle hängen müssten, oder seien es Individuelle, wo man bestimmten Politikern davon schwärmt, sie zusammenzuschlagen oder umzubringen. Und das sind natürlich alles Dinge, die sind da. Wir wissen, dass Menschen, die populistisch eingestellt sind, das ist ja nicht nur eine Ideologie, sondern auch eine individuelle Einstellung, die wir messen können, auch gleichzeitig eine höhere Toleranz gegenüber politischer Gewalt haben. Und die Frage ist, warum ist denn das eigentlich so? Hat das jetzt nur was mit Rassismus zu tun? Nein, hat es nicht. Und das ist nochmal eine Stelle, bei der ich dafür werben würde, Populismus als solches ernst zu nehmen. Menschen mit populistischen Einstellungen glauben ja A, die meisten sind so wie Sie, das nennen wir Scheinkonsens, und denken so wie Sie, das ist diese schweigende Mehrheit. Und B, und das ist ganz wichtig, sie glauben, dass diese schweigende Mehrheit unterdrückt wird. Und um dieses, und das geht ja bis in den Bereich der Verschwörungstheorie. Das heißt, es gibt so eine Gleichzeitigkeit von Größe, ich bin einer von denen, die die Mehrheit sind, und Kleinheit, wir werden niedergehalten von denen da oben. Und das ist, glaube ich, so auch in der Psyche vieler Menschen die Grundlage dafür, dass politische Gewalt, sei es individuell, sei es kollektiv, als eine Form des Widerstands gesehen wird. Nicht einmal sozusagen vorrangig der Lust am Quälen, am Wehtun, sondern politisch als eine Form des Widerstands, die notwendig ist, weil Wahlen ja nichts bringen. Und da schrauben so jemand wie Jair Bolsonaro oder Donald Trump natürlich ganz kräftig dran. Donald Trump übrigens auch wieder, der sagt, wenn er nicht gewinnt, muss die Wahl manipuliert sein.
Jetzt könnte man natürlich fragen, was ist die Lösung des Ganzen? Du hast Vorschläge gemacht, wir haben auch eben welche andiskutiert. Ich würde vielleicht noch mal zurück auf die Gesellschaft blicken, weil wir wissen ja, dass diese gesellschaftlichen Entwicklungen auf der einen Seite schleichend sind, aber dadurch auch langfristige Prozesse, weil eben Einstellungen ja auch erstaunlich stabil sind. Das heißt, wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo man sagen muss, wir haben strukturelle Probleme. Und das ist eben nicht so, dass wenn jetzt jemand anders regiert, dann ändert sich plötzlich alles, weil wir eben diese Einstellung in der Gesellschaft haben. Und da wäre meine Frage, lässt sich denn dafür irgendwie sensibilisieren? Kann man wieder neu für den Wert der Demokratie sensibilisieren und lassen sich die zurückholen, von denen du auch gerade gesprochen hast, die also Gewalt als ein Mittel, sich zu wehren, oder gegen das vermeintlich schlechte System vorzugehen, ansehen?
Also ich würde ungern eine Aussage darüber machen, wie viele man jetzt von denen noch zurückholen könnte, sondern eher generell sagen, ich glaube, wir haben so diese Vorstellung, dass man Menschen zurückholen kann, indem man sie vom Gegenteil dessen überzeugt, woran sie glauben. Da glaube ich tatsächlich, müssen wir die ein oder andere Kröte schlucken. Menschen bekommen die Einstellungen nicht unbedingt von den Populisten eingetrichtert. Klar, die haben da auch einen gewissen Einfluss drauf, wenn die durch ihre eigene politische Kommunikation. Aber eigentlich sprechen wir davon, dass solche Einstellungen aktiviert werden. Ja, das heißt, jemand kann zum Beispiel zur Asylpolitik eine wahnsinnig negative Einstellung haben, aber das heißt noch nicht, dass er auch eine rechte Partei wählt, weil ihm das Thema nicht wichtig ist. Irgendwann wird aber das Thema wichtiger und dann treten die Rechtspopulisten auf. Das nennt man Aktivierung. Das heißt, ich würde erstmal versuchen, nicht die Populisten auf dem eigenen Feld zu schlagen, sondern andere Themen zu setzen, mittel- bis langfristig. Und ich glaube, die Parteien sind da momentan mehr getriebener, als sie sein müssten. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich glaube, dass dass tatsächlich diese Bejahung von Gewalt natürlich nicht von Mainstream-Parteien betrieben wird, aber dass sie schon überlegen sollten, inwiefern eine besonders harsche Polarisierung, die den anderen als Feind zeichnet, als Gefahr für den Kernbestand von Demokratie, für Freiheit, für Wohlstand und was auch immer, vielleicht einen Beitrag dazu leistet. Ne? Also mir ist es zu einfach zu sagen, weil der Söder gegen die Grünen gehetzt hat, werden grüne Wahlkampfstände überfallen. Das würde ich niemals sagen. Aber ich glaube, dass die Parteien überlegen sollten, inwiefern trage ich denn durch meine Kommunikation auch zu einem Diskurs der Verachtung von Politik oder Teilen von Politik bei, ohne sozusagen eine Ursache-Wirkungsprinzip hier insinuieren zu wollen. Aber das geschieht mir zu wenig. Aus meiner Sicht wird da mit Polarisierung in der Form, wie ich sie eben beschrieben habe, zu leicht gespielt. Der Rest ist aber schon auch der, dass zur Wahrheit dazugehört, dass man sie nicht alle zurückbekommen wird. Die Wähler der AfD sind zu einem großen Teil eben von der AfD überzeugt. Und damit muss man jetzt erst einmal leben. Das heißt, ich würde die Frage stellen, wie schafft man es langfristig, die Leute, vielleicht einige wieder zurückzuholen, langfristig durch eben eine thematische Veränderung, das ist das eine, durch politische Bildung, das ist dann wirklich langfristig. Und wie schafft man es aber kurzfristig zu sagen, es gelingt wieder, diesen demokratischen Riegel zu schließen. Und da würde ich den Fokus drauf legen. Also noch nicht mal zuvorderst auf die Wählerebene, sondern auf die institutionelle Ebene.
Du hast es eben angesprochen mit der Krise der Demokratie. Ich glaube, dass das Funktionieren der politischen Institutionen außer Zweifel steht, ist etwas, was uns auf jeden Fall Mut machen soll. Das heißt, wir haben es schon auch mit einer robusten, resilienten Demokratie zu tun, um vielleicht etwas positiv auch mit diesem Podcast zu schließen. Ich hatte noch das Gedankenexperiment auf meinem Zettel als Abschlussfrage, wie wäre eigentlich eine Welt ohne Populisten? Bin mir aber jetzt nach unserem Gespräch gar nicht so sicher, ob diese Frage überhaupt in irgendeiner Weise sinnvoll zu beantworten ist, denn du sagtest ja, dass Populismus das Kind der Krise der Demokratie ist und die Krise der Demokratie oder die Erzählung davon ist im Grunde so alt wie die Regierungsform und Kulturtechnik selbst. Und insofern beantwortet sich die Frage wahrscheinlich von alleine, wann immer es Kritik, Streit, Austausch gibt, das Wesen von Politik, ruft das eben auch Populismus, entweder als rhetorisches Stilmittel oder auch als Einstellung auf den Plan. Insofern, ich darf mich ganz herzlich bedanken. Ich kann dein tolles neues Buch den Hörerinnen und Hörern nur empfehlen. Es ist sehr eingängig als Sachbuch zu lesen, würde ich eher sagen, und weniger als eine wissenschaftliche Studie. Von daher, es ist sehr leicht geschrieben. Und du bist damit ja auch noch einige Monate unterwegs. Ich selbst habe dich in der Urania in Berlin bei der Buchpräsentation im Gespräch erlebt, was wirklich eine sehr kurzweilige Sache war. Man lernt eine ganze Menge Neues und man wird auch gut unterhalten, weil es gibt ja tatsächlich auch skurrile Ereignisse wie den Kettensägen-Populisten aus Südamerika, der damit Wahlkampf gemacht hat. Also ganz spannende Sachen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Einblicke bekommen haben und nochmal die Empfehlung, dieses tolle Buch, Was Populisten wollen, von Marcel Lewandowski zu kaufen und zu lesen.
Herzlichen Dank.